Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Tag dabei sein darf. Die meistgestellte Frage oder Aussage beim Hereinkommen, die ich gehört habe, was, du auch hier? Und mir ging es auch so, wenn ich alles schon heute Morgen getroffen habe. Es ist toll, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, wo etwas Neues geschieht. Eine ganz große Ehre, ein großes Vorrecht. Ein bisschen habe ich ja schon gezittert, vor 500 Lehrern reden zu müssen. Ich habe so ein bisschen Lehrererfahrung auch im Vikariat genossen. Am Anfang des Vikariats, da wird man in Religionsunterricht eingeteilt und mein Mentor sagte, ja, was hätten Sie denn gern? Und ich sagte, ich will eine Herausforderung. Die habe ich dann bekommen, 7. und 8. Klasse Hauptschule. Das war ein Stahlbad fürs Leben, vergesse ich nie. Endlose Anekdoten könnte ich erzählen und von tiefen Niederlagen berichten. Ja. Jetzt sind wir auf einmal explodiert an diesem Morgen. Von erwarteten 50 oder 100 sind wir 500 geworden. Das spiegelt ein riesiges Bedürfnis wider. Und es spiegelt vielleicht auch viele Fragen wider, die unter uns aufgebrochen sind. Die aufgebrochen sind in unseren Schulen, unseren Kirchen, die in unserer Gesellschaft aufgebrochen sind. Es spiegelt vielleicht auch Fragen wider, die von dieser riesigen Verunsicherung zeugen, die eine Identitätskrise einer ganzen Kultur widerspiegelt, eine Wertekrise einer ganzen Zivilisation. Wir stellen wieder ganz neu Fragen, weil wir über viele Dinge verunsichert sind, die Gewissheit verloren haben. Da könnte man ganz viele Indizien anfügen. Aber nur eines, es mag viele Gründe geben, warum in den vergangenen Wochen die Franzosen und Holländer die EU-Verfassung abgelehnt haben. Aber einer dieser vielen Gründe war ganz gewiss auch der Eindruck, dass wir eigentlich heute nicht mehr genau wissen, was Europa eigentlich ist. Dass wir nicht mehr genau wissen, was uns eigentlich zusammenhält, was das eigentlich sein soll. Was macht die Identität eigentlich dieses Kontinents noch aus? Wer kann das noch sagen? Wer sind Europäer und was wollen sie werden? Und man kann ja nur zu etwas Ja sagen, das man kennt. Und wenn man das Gefühl hat, das kenne ich nicht, dann sage ich Nein. Sie kriegen bestimmt auch oft mal diese Anrufe von irgendwelchen Firmen, die Ihnen irgendwelche tollen Finanzgeschäfte aufschwatzen möchten oder eine ganz kostenlose und unverbindliche Beratung über irgendwas haben möchten. Sie kennen diese Menschen nicht. Wenn Sie klug sind, machen Sie es wie ich. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören und zack, auflegen. Wenn wir etwas nicht kennen, dann werden wir Nein sagen. Wenn wir verunsichert sind, dann werden wir nicht wachsen können. Nur der kann wachsen, der eine Identität hat, der weiß, wer er ist und der sich seiner selbst gewiss ist. Und was für einen einzelnen Menschen gilt, das gilt eben auch für einen ganzen Kontinent. Wir wissen heute eigentlich unendlich viele Dinge. Wir erleben heute, Pisa hin, Pisa her, wahrscheinlich eine der gebildetsten Generationen der Weltgeschichte. Das Weltwissen verdoppelt sich alle 3 Jahre, also das in dieser Welt verfügbare Wissen verdoppelt sich alle 3 Jahre, leider nicht unser privates, aber das Weltwissen immerhin. Und dennoch hat diese Inflation, diese Sinnflut von Wissen, das verfügbar ist. Und wenn man in Tübingen mal in die Uni-Bibliothek geht, dann kriegt man so einen kleinen Eindruck, was man so alles wissen könnte, wenn man es schaffen würde. Dennoch hat diese Sinnflut von Wissen unter uns nicht zu einer größeren Gewissheit geführt. Im Gegenteil. Wir sind unserer selbst nicht gewiss. Wer aber sich seiner selbst nicht gewiss ist, der gerät in Depression oder Aggression. Der muss verkümmern oder um sich schlagen. Und als Pädagoginnen und Pädagogen wissen Sie sehr gut, was ich damit sage. Das erleben Sie tagtäglich in der Schule, das erleben wir in der Jugendarbeit. Wenn junge Menschen ihrer selbst nicht gewiss sind, dann werden sie depressiv oder aggressiv. Da ist eine gewaltige Suche nach Identität da. Wer bin ich? Wer sind wir eigentlich? Und jetzt treffen wir uns heute zum ersten christlichen Pädagogentag. Das sind Lehrerinnen und Lehrer, die der Wunsch eint, Kindern und jungen Menschen mehr mitzugeben als nur eine solide Bildung, mit der man einen Beruf erlernen kann und das eigene Leben halbwegs glücklich gestalten können. Es geht uns um mehr als Kindern und jungen Menschen eine Hilfestellung zu geben, damit das Leben so rein äußerlich gelingt. Nein, es geht uns darum, dass junge Menschen gewiss werden. Es geht darum, dass sie Gottes gewiss werden und indem sie Gottes gewiss werden, werden auch ihrer selbst gewiss werden. Denn es gibt im Allerletzten keine Selbstgewissheit ohne Gottesgewissheit. Und das hat kaum ein anderer treffender zum Ausdruck gebracht als der große Kirchenvater Aurelius Augustinus. Er schreibt das programmatisch in seinen Bekenntnissen: Wir sind zu dir, Gott, hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz und bleibt unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ohne Gottesgewissheit keine Selbstgewissheit. Wie kommt es jetzt aber zu dieser Gottesgewissheit und wie kommt es von der Gottesgewissheit zu einer Selbstgewissheit? Das sind Bildungsfragen. Und es ist kein Zufall, dass im Wort Gewissheit auch das Wort Wissen drinsteckt. Gewissheit hat etwas mit Wissen zu tun. Was muss ich eigentlich wissen, um gewiss werden zu können? Und diesen Bildungsfragen, denen möchte ich mich anhand eines Textes aus dem Alten Testament nähern. Vielleicht spüren Sie vielleicht an diesem Moment nur nebenbei bemerkt dieses Vorrecht, das wir haben, in einer Zeit, wo eine ganze Kultur sich ihrer selbst nicht mehr gewiss ist, nicht mehr sicher ist, was sie zusammenhält. Haben wir ein Buch? Haben wir ein Buch, das wir aufschlagen können? Ich empfinde das als riesiges Vorrecht, dass ein christlicher Pädagogentag mit dem Aufschlagen eines Buches beginnen kann, wo wir Antworten erfragen können. Wer hat dieses Vorrecht? Nicht nur irgendein Buch, das Buch, Ho Biblios im Griechischen, die Bibel. Und wir tun es im Wissen und auch in der Gewissheit, dass wir Antworten bekommen aus diesem Wort, weil es Antworten sind eines Größeren als wir. Dessen, der uns geschaffen hat, der die Kinder geschaffen hat, die uns übertragen sind und der uns Antworten gibt, wie wir unsere Arbeit, unsere Aufgabe gerecht werden können. Es ist ein reiner Zufall, dass der Text, über den ich mit Ihnen reden möchte, das Motto des diesjährigen Kirchentages enthält, dadurch eine gewisse aktuelle Prominenz hat. Aber bitte verstehen Sie meine Wahl, die schon viel früher getroffen wurde, nicht als Co- oder Gegenreferat. Es ist ein Reden über einen Bibeltext, der mir lieb geworden ist. 5. Mose 6, ich möchte mich um die Verse 1 bis 7 und 20 bis 25 kümmern. Dort heißt es in diesem 5. Mosebuch: Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Dann kommt eine Zwischenpassage mit konkreten Anweisungen und dann geht's weiter in Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder in Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auch dass es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Wir stehen in diesem 5. Buch Mose vor dem Einzug Israels ins gelobte Land. Auch Israel war damals in einer Übergangssituation. Und Übergangssituationen, das sind ja immer auch Krisensituationen. Man hatte sich eingerichtet in der Wüste. Das Leben funktionierte. Es funktionierte schlecht, aber es funktionierte. Und jetzt war die Frage da: Wird unser Leben auch in diesem neuen Land funktionieren? Da ist man ja alles andere als gewiss. Nach welchen Regeln würde es denn jetzt funktionieren? Und jetzt formuliert diese große Gestalt Israels, dieser Mose, Eine Art Testament, eine Art letzter Wille für diese neue Generation, die in dieses Land einzieht. Und die Frage ist, was sollte Israel seinen Kindern mitgeben, damit Gewissheit entsteht in einer neuen Lebenssituation, in einer neuen Zeit? Was sollten sie ihnen mitgeben, damit Treue möglich ist gegenüber diesem Gott, damit Leben entsteht? Und wie hat Israel seinen Kindern dieses vergewissernde Wissen mitgegeben? Man könnte eine Fülle von Beobachtungen machen. Ich will mich auf wenige beschränken. Erstens, Gewissheit erwächst aus der Gottesbegegnung. Bildung war und ist niemals wertneutral. Und nach dem biblischen Anspruch soll sie das auch nicht sein. Nein, in der Heiligen Schrift beginnt und endet alle Bildung mit dem Glauben an und dem Glaubensgehorsam gegenüber Gott. In den Sprüchen im Alten Testament wird es ganz klar. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Da, wo man Gott und seinen Willen achtet, da beginnt Bildung. Und entsprechend waren die Bildungsinhalte in der familiären und später in der synagogalen Erziehung die Tora, die 5 Bücher Mose und die Weisheitstexte, die Sprüche, das Predigerbuch. Und die Grundfragen waren, wer ist eigentlich Gott und was ist sein Wille? Und das ist bemerkenswert. Für die biblische Anthropologie, für das biblische Menschenbild ist Lernen und Verstehen, Begreifen und Erkennen eigentlich nur in einem festen Glaubens- und Wertgefüge möglich. Ohne einen festen Glaubens-, Hoffnungs- und Sinnhorizont wird Bildung biblisch gesehen glaubenslos, hoffnungslos und sinnlos. Und jetzt kennt die Bibel so etwas wie eine Ethik des Wissens. Es kommt ihr nicht darauf an, möglichst viel zu wissen, sondern das Richtige zu wissen. Die Bibel sagt, Leben gelingt nicht, indem man vieles weiß. Es ist nicht falsch, wenn man vieles weiß. Es ist hilfreich, wenn man vieles weiß. Aber das viel Wissen trägt nicht automatisch zur Lebensgewissheit bei, sondern entscheidend ist, dass ich das Richtige weiß. Und die Bibel weiß auch etwas davon, dass es gut sein kann, manche Dinge nicht zu wissen. Die Bibel weiß etwas davon, dass die Wissensgier des Menschen auch sein Verhängnis werden kann. Es ist für mich hochinteressant, dass sich in der Wissenschaft die Stimmen mehren, die auf die Gefahren dieser sinnflutartigen Wissensvermehrung hinweisen, dass sich das Weltwissen ständig in immer kürzeren Abständen verdoppelt. Einer, der darauf aufmerksam gemacht hat, war der amerikanische Bioethiker Erwin Chargaff. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Erwin Chargaff stammte aus Polen. Er war Jude. Seine Mutter wurde 1943 nach Auschwitz ins Nichts deportiert. Und dieser Erwin Chargaff, der dann in Amerika eine große Karriere als Ethiker, Wissenschaftskritiker gemacht hat, er sagte einmal diesen Satz: Es wird nötig sein, dass die Völker sich mit dem Gedanken befreunden, dass nicht alles Wissbare wissenswert ist. Und insbesondere, dass die immer zunehmende Beschleunigung der Erzeugung sogenannten Wissens eine große Gefahr für die Menschheit ist. Diese Ethik des Wissens, die wird schon auf den ersten Seiten der Bibel thematisiert. In 1. Mose 3. Und auf diesem Hintergrund ist es nun interessant, dass den Bildungskanon des Alten Testaments, dieses alten Gottesvolkes zu betrachten, das ist ein radikal einseitiger Bildungskanon. Gott und sein Wille. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Der Satz, dass Wissen prinzipiell gut ist, ist keine biblische Aussage. Nicht viel Wissen ist entscheidend, sondern richtig Wissen. Es heißt hier, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst. Wir begegnen in der Bibel einer Bildungskonzeption, die sich gegen eine Trennung von Theorie und Praxis wendet. Sie sperrt sich dagegen. Wer biblisch gesehen nicht tut, was er hört, der hat es so gesehen theoretisch auch nicht verstanden. Sicher ist Ihnen schon einmal diese umfassende Bedeutung des alttestamentlichen Wortes für Erkennen begegnet. Erkennen heißt ja biblisch gesehen etwas mit seiner ganzen Existenz, mit Herz, Seele und Verstand erfahren. Und Adam erkannte sein Weib Eva. Mit der ganzen Existenz, mit Herz, Seele, Verstand und Leib erfahren. Aus biblischer Perspektive, da kann auch das Tun dem Verstehen zeitlich vorangehen. Israel soll den Willen Gottes tun. Da ist zunächst einmal vom kognitiven Verstehen noch gar nicht die Rede. Das kann dabei sein. Es kann dem aber auch nachfolgen. Natürlich soll Israel verstehen. Irgendwann einmal. Aber zunächst einmal soll es das tun. Der Erkenntnis- und Verstehensprozess kann parallel zum Gehorsam verlaufen oder diesem sogar nachfolgen. Biblisch gesehen ereignet sich das Verstehen oft während oder nach dem gehorsamen Tun, nicht unbedingt vor ihm. Oft versteht man Dinge erst, indem man sie tut. Und nun sagt unser Text, dass Israel diese Worte hören und festhalten soll und sie seinen Kindern einschärfen soll. Im gesamten Orient, in der Antike, bestand der erste Schritt des Lernens im Auswendiglernen. Der antike Mensch lernte, indem er auswendig gelernte Texte mit sich trug, die sich dann nach und nach in der Lebens- und Glaubenspraxis entfalteten. Das heißt, ich habe ein Wort in meinem Herzen, das ich vielleicht am Anfang noch nicht verstanden habe, aber ich habe es in meinem Herzen. Und dieses Wort entfaltet sich jetzt in meiner Biografie, entfaltet sich in meinem Leben. Kaum jemand kennt die Schwierigkeiten des Auswendiglernens besser als Sie. Ich will da gar nicht groß drauf rumreiten. Und man kann bei jungen Menschen kaum Blumentöpfe gewinnen, indem man auswendig lernen lässt, weil unsere Lehrer sie bei uns ja auch nicht gewonnen haben mit dem Auswendiglernen. Aber ich will es mal ganz persönlich formulieren. Ich frage mich, ob ich persönlich nicht manche schwierige Situation in meinem Leben besser bewältigt hätte, wenn ich mehr Worte des Lebens in meinem Herzen getragen hätte, als ich sie tatsächlich getragen habe. Wenn ich mehr gelernt hätte, dass mir dann in manchen Situationen mehr ins Auge gesprungen wäre, mich mehr getröstet hätte, mir mehr Gewissheit gegeben hätte. Auf meinem Schreibtisch, da liegen seit Neuestem die Lernkarten von Hans-Joachim Eckstein. Ich hoffe, mit diesen Lernkarten dieses Defizit ein bisschen beheben zu können. Die Gottesbildung und Lebensorientierung Israels vollzog sich vor allem durch das Memorieren seines Willens und seiner Selbstoffenbarung und zweitens durch die Gehorsamspraxis im alltäglichen Leben. Im Alten Testament gilt, wer den Willen Gottes weiß und tut, wird gewiss. Das gilt im Alten Testament. Und das ist zunächst mal die ganz grundlegende Einsicht Israels. Vom Neuen Testament her müssen wir jetzt aber einen Schritt weitergehen. Im Neuen Testament, da steht gerade die tiefe Erkenntnis des Scheiterns an diesem Willen im Mittelpunkt. Im Neuen Testament gilt, das Wissen um den Willen Gottes löst gerade angesichts meines Scheiterns an diesem Willen eine riesige Unsicherheit aus. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Da kenne ich nicht. Ich will ihn tun und ich tue ihn nicht. Ich scheitere dann. Und das macht nicht gewiss, sondern sehr ungewiss. Ich suche die Gewissheit im Tun, sagt Paulus, aber ich scheitere immer wieder am Tun. Und bleibe deshalb zutiefst ungewiss. Im Neuen Testament entsteht Gewissheit nicht durch das eigene Tun des göttlichen Willens, sondern durch das Wissen um die Liebe dessen, der den Willen Gottes getan hat. Ich bin gewiss, nicht durch mein Tun und mein Gehorsam, sondern durch die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, sagt Paulus am Ende von Römer 8. Die Grundstruktur ist jedoch dieselbe. Dort, wo sich Gott mir in den Weg stellt, dort, wo mir Gott begegnet in seinem Wesen und mir sein Wort sagt und seinen Willen offenbart und sich diese Offenbarung in meinem Leben verankert, dieses Wort in meinem Leben einen Landeplatz bekommt, da erfahre ich Gewissheit. Ein zweites, Gewissheit erwächst aus einer Herzensbildung. Herzensbildung. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das Herz ist ein Schlüsselbegriff dieser Verse. Und es ist biblisch gesehen das Kommandozentrum des Menschen. Im Herzen lokalisiert die Bibel den Willen des Menschen. Wir entscheiden im Herzen. Im Herzen, da lokalisiert die Bibel den Verstand. Wir denken nicht mit dem Hirn, sondern biblisch gesehen mit dem Herzen. Im Herzen, da ist das Gewissen des Menschen. Da wird angeklagt und verteidigt. Im Herzen, da fällen wir unsere Lebensentscheidungen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Das alles entscheidet sich biblisch gesprochen im Herzen, in unserem Herzen, in unserer Kommandozentrale.
Unsere Lebensentscheidungen treffen wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und dabei spielen ja ganz andere Dinge eine Rolle als nur der Intellekt. Und ganz entsprechend ist nun das Herz die Hauptadresse des Wortes Gottes. Im Herzen entscheidet sich das Schicksal des Menschen. Und deshalb will Gott unser Herz, und zwar ganz. Er begnügt sich nicht mit unserem Intellekt, nicht mit unserem Gefühl, nicht mit unserer physischen Kraft. Er will der Herr der Herzen werden. Wir können Gott unser Herz nur ganz geben oder gar nicht. Dazwischen gibt es nichts. Man kann das nicht prozentual irgendwie stückeln. Und das hat jetzt Konsequenzen für christliche Bildung. Christliche Bildung wird sich niemals nur mit der Ausbildung von immer mehr Kompetenzen begnügen. So wichtig das ist, gar keine Frage. Sie wird immer zuallererst Herzensbildung sein wollen. Noch einmal ein Wort von Erwin Schargaff, gesprochen aus seiner jüdischen Prägung heraus. Er sagte, ich bin schon früh des Glaubens gewesen, dass des Menschen Schicksal aus seinem Herzen kommt. Dieses Herz, wie mir später klar geworden ist, wird nicht durch seine DNS programmiert. Unser Herz ist nicht durch unsere DNS programmiert. Die Geschichte meines Lebens ist eine Geschichte des Gespräches zwischen Gott und meinem Herzen. Und die ist zunächst mal offen. Biblische Bildung zielt auf eine Veränderung des Herzens. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Gott will unser Herz. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Da will Gottes Wort hin. Aus der Veränderung und Umkehr des Herzens oder der Verhärtung des Herzens entspringt Segen oder Fluch für Israel. Und es ist kein Zufall, dass Jesus im Doppelgebot der Liebe dieses Wort aufnimmt. Noch ein letztes Zitat von Erwin Schargaff. Er schreibt, Alternativen können nur aus dem Herzen des Einzelnen kommen, die es verstehen, dass Wissenschaft nie zu einer Lizenz zur Unmenschlichkeit werden darf. Nach all dem, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, darf es bezweifelt werden, dass Bildung und Wissenschaft von allein zu größerer Menschlichkeit führen. Dies wird nur durch eine Veränderung des Herzens, der Herzen, durch eine Herzensbildung geschehen. Wissen braucht einen ethischen Rahmen, oder um es noch deutlicher zu sagen, Wissen braucht eine Gottesbeziehung. Sonst wird Wissen zerstörerisch, und ich glaube, dass das nicht nur für die Spitzenforschung in den Laboren gilt, sondern dass das auch für unsere Klassenzimmer gilt. Wissen braucht einen ethischen Rahmen, eine Gottesbeziehung. Dort, wo unser Wissen nicht rückgebunden ist an das Wort und den Willen Gottes, wird es bindungslos. Da wird es unverbindlich. Deshalb wird christliche Bildung immer das Herz eines Menschen vor Augen haben. Es genügt nicht viel zu wissen, sondern es geht um eine Veränderung unserer Herzen. Weil wir hier in Waldorf-Häslach sind und weil wir eigentlich ursprünglich im CVM-Zentrum tagen wollten, erlaube ich mir an dieser Stelle einmal an Karl Wetzel zu erinnern. Er muss Ihnen nicht bekannt sein. Er war Jugendreferent ein ganzes Leben lang eigentlich in Waldorf-Häslach, über 50 Jahre Leiter und Gründer auch dieses CVM-Zentrums. Und er war eine Persönlichkeit, die nie im Leben, er hat ein halbes Jahrhundert verkündigt, aber nie im Leben eine theologische Ausbildung genossen. Er hätte das gern gemacht, aber es hat sich nie gefügt. Es hat sich nie ergeben. Er hat ein Leben lang junge Menschen gebildet ohne theologische Ausbildung. Und die einzige Bildung, die er besaß, das war eine Herzensbildung. Eine Herzensbildung aus dem Wort Gottes heraus. Und mit dieser Herzensbildung hat er Generationen von jungen Menschen geprägt. Und bei der Trauerfeier für ihn im vergangenen November, da sprach denn Theo Sorg, unser ehemaliger württembergischer Landesbischof, der eine ganz andere Bildungsgeschichte hinter sich hat. Er sprach über dieses Phänomen einer nicht vorhandenen Bildung, äußeren Bildung, wissenschaftlichen Bildung oder sonst etwas bei Karl Wetzel. Und dieses Phänomen, dass er ohne das Generationen geprägt hat. Und er stellte dieses Phänomen unserer gegenwärtigen Bildungskultur gegenüber. Und er sagte, wir leben heute in einer qualifikationssüchtigen Zeit. In einer Scheinwelt, wo die Scheine zählen, wo Zeugnisscheine zählen, wo Fortbildungsscheine zählen, wo Examensscheine zählen. Wir leben in einer Scheinwelt, wo der Schein alles ist. Und manchmal ist dann eben auch nur Schein. Unser Weiterkommen und Fortkommen ist heute von Scheinen abhängig. Und dann sagte er, der Bibel geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um von Gott qualifizierte Persönlichkeiten. Hier geht es um von Gott gebildete Persönlichkeiten. Es geht um im Herzen gebildete Persönlichkeiten. Und das war dieser schlichte Mensch Karl Wetzel. Das war auch dieser Franz Rombeck, ganz offensichtlich, dessen Todesanzeige wir am Anfang sahen. Das war der Namensgeber des Hauses meines Arbeitgebers, Johann Albrecht Bengel. Ich habe mich oft gefragt, wie dieser einfache Schulmeister so eine Wirkung entfalten konnte. Er hat viel geschrieben, zum Teil auch sehr Merkwürdiges. Ich glaube, das Geheimnis seiner Persönlichkeit war nicht das, was er geschrieben hat, sondern das, was er über 28 Jahre für seine Schüler war. Eine geistliche, orientierende Persönlichkeit, die die Herzen dieser Jungens, die 14 bis 16 Jahre alt waren, gebildet hat, geprägt hat. Von Gott qualifizierte Persönlichkeiten, orientierende Persönlichkeiten, darum geht's. Junge Menschen, Kinder, sollen durch die Begegnung mit Jesus Christus, durch die Erfahrung seiner Liebe, durch die Vergebung ihrer Schuld, eine Veränderung ihrer Herzen erfahren, damit sie anfangen, zurückzulieben, damit sie anfangen, weiterzulieben gegenüber Gott und anderen. Ein letztes, wie erfahre ich jetzt diese Veränderung? Auf welcher Grundlage kann ich eigentlich zurückleben? Wie kann ich weiterleben? Ein letztes. Drittens, Gewissheit braucht Geschichte und Gewissheit braucht Geschichten. Wenn dich dein Sohn morgen fragen wird, so heißt es am Ende dieses Textes. Da geht es um die Plausibilitätsfrage. Papa, warum soll ich eigentlich das ganze Zeug halten? Was macht das für einen Sinn? Warum? Kinder, die so 5, 6 Jahre sind, die sind im Warum-Alter. Meine Tochter ist da gerade drin, das kann sehr nervtötend sein. Warum? Warum sollte ich diesen geforderten Gehorsam leisten? Warum sollte ich diesen einen Gott glauben und nicht an die vielen anderen? Warum? Wenn dein Sohn dich morgen fragt, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Söhne und Töchter, unsere Schülerinnen und Schüler, die fragen uns das schon heute, und zwar in aller Massivität und Aggressivität. Heute wird diese Plausibilitätsfrage einer ganzen Kultur um die Ohren gehauen. Wie wird jetzt diese Frage nach dem Sinn und der Plausibilität dieser Lebensorientierung jetzt aber beantwortet? Interessanterweise folgen jetzt in diesen Versen keine philosophischen Erwägungen, keine ethischen Fundamentalüberlegungen. Es folgt das Erzählen einer Geschichte. So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder in Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben Gott nicht unser Herz gegeben, weil Gott eine gute Idee ist, die uns in einem genialen Gedankenblitz aufgegangen wäre. Wir haben Gott nicht unser Herz gegeben, weil er uns ein gutes Gefühl gegeben hat, das wir nicht mehr verlieren wollen. Oder weil er uns in einem ekstatischen Rausch überkommen hat, überwältigt hat. Wir haben ihm nicht unser Herz gegeben, weil er uns eine brauchbare Ethik gibt, mit der man halbwegs unfallfrei miteinander leben kann. Nein, wir haben Gott unser Herz gegeben, weil er mit dieser Welt und mit unserem Leben eine Geschichte in Gericht und Gnade begonnen hat, die von einem gewaltigen Liebeswillen geprägt ist. Deshalb, weil er uns mit einem gewaltigen Liebeswillen in seiner Geschichte begegnet ist bis auf diesen Tag. Deshalb hat er unser Herz gewonnen. Deshalb haben wir ihm das Herz gegeben. Es ist eine Geschichte der Befreiung, eine Geschichte des Nachhausekommens, in die uns dieser Gott hineingezogen hat. Das ist die Antwort auf die Plausibilitätsfrage. Da hat Gott eine Geschichte mit uns begonnen. Als Christen werden wir diese Geschichte vielleicht nicht mit dem Pharao beginnen. Wir werden sie mit Jesus Christus beginnen, der uns befreit und nach Hause gebracht hat. Aber wir werden, genau wie die alten Israeliten, nicht aufhören, Geschichten zu erzählen. Biblische Geschichten und persönliche Geschichten. Geschichten von verlorenen Söhnen. Geschichten von einem Zachäus, Matthäus und Bartimäus. Geschichten von einem Lazarus und Petrus. Geschichten vom Kreuz und der Auferstehung und Geschichten aus unserem Leben, wo das alles sich wieder ereignet hat und sich immer und immer wieder ereignen wird. Christen vergewissern sich und andere, indem sie Geschichte und Geschichten erzählen. in denen wir selbst uns wiederfinden mit unserem ganzen Leben und in dem wir andere einladen, in diese Geschichten einzutreten, sie zu ihrer Geschichte werden zu lassen. Wir erleben in diesen Tagen einen gewaltigen biblischen Analphabetismus, auch in unserem eigenen Leben, seien wir doch mal ehrlich. Und alles Lehren und Lernen, das fängt ja damit an, dass wir lernen. Alles Lehren fängt mit Lernen an. Und es könnte ja ein Anfang bei uns sein, dass wir selber wieder von der Liebesgeschichte Gottes angesteckt werden, uns anstecken lassen. Dass wir uns wieder diese Liebesgeschichte und diese Liebesgeschichten Gottes uns zusprechen und vorlesen, selbstgewiss werden und dann Gewissheit weitergeben können an die jungen Menschen, die Gott uns schenkt. Denn nur Echtes bewirkt Echtes. Und nur, was von Herzen kommt, wird zu Herzen gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du hast unser Herz gewonnen, weil du deine Hand auf unser Leben gelegt hast und uns hineingezogen hast in deine große Liebesgeschichte. Und unser Herz ist erfüllt davon, was du heute Morgen tust in dieser Halle, dass du uns zusammengeführt hast, uns dir eine große Aufgabe vereint. Und wir wollen dich nun bitten, dass wir von dir die Kraft und den Segen bekommen, den Mut bekommen, aus unserem Herzen in die Herzen von jungen Menschen zu sprechen, Herzen zu bilden, Leben weiterzugeben, indem wir deutlich machen, nicht, was man viel wissen muss, sondern was man richtig wissen muss. Wir wollen dich bitten, dass wir nicht verzagen in den vielen Herausforderungen unseres Alltags, dass du uns den Mut gibst, wieder ganz neu mit einer großen Dankbarkeit an die Aufgabe zu gehen, in die du uns gestellt hast. Wir wollen dich für unsere Schülerinnen und Schüler bitten. Du siehst diese gewaltige Orientierungslosigkeit. Du siehst ihre Verunsicherung und ihre Ungewissheit. Du siehst ihre Sehnsucht. Und nun bitten wir dich, dass wir die Worte finden, um Antworten zu geben auf diese Sehnsüchte. Wir bitten dich, dass du durch uns unsere Schulen segnest und dass durch unsere Schulen unser Land gesegnet wird. Wir bitten dich um dein Erbarmen. In deinem Namen. Amen.